Guten Abend, Nadine. Na?
Das klingt so, als hätten wir uns jetzt noch vorher gar nicht gesehen.
Ja, haben wir uns ja eine Weile nicht, weil du ja da hinten an deinem Computer die ganze Zeit deine Thesen reingekloppt hast.
Nee, ich habe die meiste Zeit meine Diplomarbeit gesucht. Irgendwo und, in den Untiefen.
Und gefunden.
Bin auch ganz stolz
auf. Ich dachte, die liegt immer bei dir jederzeit griffbereit am Desktop.
Leider nicht.
Welche von deinen verschiedenen Diplomarbeiten ist es denn?
Ich habe nur eine Diplomarbeit und die handelt von dem Thema, Moment, ich weiß die Überschrift nicht mehr. Achso, doch, das Spiel mit der Erzählung, Narration in Games.
Und mit welcher Note hast du da abgeschlossen, um überhaupt die Validität dieses Machwerks einschätzen zu können?
1,0. Es war aber auch gemein, nach einem wissenschaftlichen Hochschulstudium eine Diplomarbeit an der Filmhochschule zu schreiben.
Gemein, auch bekannt als leicht, oder?
Also da hilft schon der richtige Slang auch.
Ja, okay, verstehe. Gut, also mit dieser 1,0 Arbeit sind wir ja sozusagen bestens ausgestattet hier und die Wahrheit fließt geradezu aus deinem Mund in das Mikrofon. Und zu welchem Thema möchtest du dich denn dann heute äußern?
Ja, also eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir nochmal eine gesonderte Folge auch mal zu Games insgesamt machen wollen. Aber heute wollen wir uns dem speziellen Thema Verfilmung von Games oder Verfilmung in Zusammenhang mit Games widmen. Und haben uns die beiden Serien Arcane und The Witcher ausgesucht. Müssen wir nicht noch erst, unser Leben ist ein Elbenspiel?
Na klar.
Hilfe, mein Leben ist ein Film.
Ja, das berühmte und bekannte Spiel, das wir jetzt in der zweiten Staffel erfunden haben und das wir schon gleich beim ersten Mal völlig falsch gespielt haben. Es geht nämlich darum, eigentlich, wenn uns Leute Dinge erzählt haben, von denen sie glauben, dass sie sich total gut für einen Film eignen und wir manchmal dann nicht so ganz sicher sind, ob das auch stimmt, und das hier nochmal gemeinsam auseinandersetzieren können. Und heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, die mir tatsächlich nicht nur erzählt wurde, sondern sogar, und das ist sehr selten für diese Umstände, in schriftlicher Form überreicht wurde. Die Verfasserin, der Verfasser dieses Textes
möchte wird bestimmt wieder anonym bleiben. Ja,
wird sich aber vielleicht selber wiedererkennen. Es geht nämlich um eine Geschichte, die einen wahren Kern hat, um genau zu sein, ist sie tatsächlich so passiert. Kurz nachdem die große Flutwelle an der Ahr stattgefunden hat, vor mittlerweile mehr als einem Jahr, war die Autorin dieses Schreibwerks nämlich dort auch beteiligt in den Arbeiten, die danach stattgefunden haben. Allerdings hat sie nicht geschaufelt, also ich glaube auch, aber darum ging die Geschichte nicht, sondern sie hat sich eines alten, ruppigen Mannes angenommen, der sein Haus verloren hat und in einer dieser Unterkünfte, in der Notunterkünfte untergekommen ist und mit dem niemand was zu tun haben wollte, weil der scheinbar den ganzen Tag nur da rumgeschrien hat und mal die Gemeinde oder Ausländer oder beide dafür verantwortlich gemacht hat, dass es ihm jetzt so schlecht geht und mit ihm daher niemand was zu tun haben wollte, außer eben die Verfasserin dieses Textes und die sich dann Stück für Stück mit ihm angefreundet hat und ihm geholfen hat, aus dieser Situation rauszukommen und am Ende auch dafür gesorgt hat, dass er ein neues Zuhause finden konnte. Und diese Geschichte, ja, was denkst du? Eignet die sich für einen Ilm?
Also die Grundidee war ja, daraus sowas wie ziemlich beste Freunde zu machen. Und ich würde sagen, die Grundkonstellation ist dafür auch da. Also zumindest die Figur des alten Mannes, würde ich sagen, ja, hat eine interessante Komplexität und würde auf jeden Fall ja auch eine sehr naheliegende Reise haben. Die Figur des Gegenübers, also diese ziemlich beste Freunde-Filme, von denen ja, ich weiß nicht, vor einigen Jahren auch die ganze Zeit Variationen gesucht wurden.
Und einen davon hast du ja auch gemacht.
Ja, auch Jahre später.
Deswegen, dauert halt manchmal öffentlich
recht. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht schon vorbei ist mit dieser Konstellation. Wahrscheinlich ein bisschen schon. Aber lebt ja auf jeden Fall von der Dynamik zwischen diesen beiden Figuren. Und da wäre eben die Frage, welche Figur würde man der Figur des alten Mannes gegenüberstellen? Und da, finde ich, wäre schon noch Potenzial rauszuholen. Weil, wie ist es in dem Fall deiner Geschichte? Das soll ja mit der Kirche auch zu tun haben und so. Das fand ich irgendwie zum Beispiel nicht so günstig.
Ja, also das war halt in der Geschichte, die jetzt uns da erzählt wurde, hatte das alles so einen karitativen Charakter. Also die eigentliche Hilfsaktion lief halt eben darüber an, dass man dort eben auch bewusst helfen wollte. Das ist man eben dorthin gefahren, um dort eben Menschen zu unterstützen. Was natürlich für die Fallhöhe, glaube ich, von der Geschichte jetzt auch nicht so ein Optimalpunkt ist, weil es irgendwie ja dann auch, also ist nicht so ein Konflikt, so ein mit dem man irgendwie so, den man so reinstartet.
Es ist ja auch voll wichtig bei diesen Filmen, dass beide Figuren was lernen.
Ja.
Und das war ja auch die Frage, die wir, glaube ich, an die Person gestellt haben, was sie selber dann daraus wiederum gelernt hat. Und
wie würdest du das einschätzen in Bezug auf diese Anknüpfung an so eine reale Begebenheit? Also jetzt dieses A-Hochwasser, diese Flutwelle.
Ja.
Ist das eher förderlich oder hinderlich für sowas?
Also ich würde jetzt mit diesem geringen Abstand, also es ist ja schon eher eine Komödie jetzt auf den ersten Blick, mit auch Dramamomenten. Finde ich aber jetzt schwierig, dann mit diesem realen Katastrophenfall zu verbinden.
Weil zu viele Tretminen, dass man Leute verletzen könnte, die möglicherweise da vielleicht wirklich Opfer zu beklagen haben. Oder?
Ja, also das Thema insgesamt filmisch zu verarbeiten, klar, ja. Also ich meine, wir haben ja sogar auch mal so eine Serie geschaut, die sich um so eine Überschwemmung drehte. Und das war ja voll absurd, dass es wirklich kurz darauf dann in dem Ausmaß passiert ist. Ja, aber das mit so einer High-Concept-Idee zu verbinden, wenn das real ist, also ich würde es eher nicht machen.
Mhm.
Ich weiß nicht, würdest du es machen?
Einerseits, wenn man das wegnimmt, dann ist es halt einfach nur ziemlich beste Freunde, die Jahrhundertste sozusagen.
Ja, ja.
Also dann, das ist ja irgendwie auch gleichzeitig der unique selling point, dass man sagt, man dockt es eben an diese reale Geschichte an. Auf der anderen Seite verstehe ich das Problem total, dass man damit irgendwie so ein auf so ein dünnes Eis sich begibt. Und was ich auch noch dazu denke, ist, wo ist halt auch so die Visualität drin? Also das, warum sollte das ein Film sein und nicht ein Zeitungsartikel oder ein Roman oder was auch immer, irgendeine Kunst oder Erzählform, die eben nicht das Bild so sehr braucht? Weil wenn die Ereignisse tatsächlich jetzt zurückliegen, der Flut, dann was sehen wir dort so, ne? Außer Leute, die halt miteinander reden. Das bräuchte für mich irgendwie schon auch noch eine stimmungsmäßige oder eine visuelle Komponente, die man sich da irgendwie im Moment noch nicht so richtig vorstellen kann. Mal abgesehen davon, dass wenn man es dann irgendwie dann doch reinbringen würde, also im Sinne von, ja, okay, die reisen dann zu seinem alten Haus, das da weggespült wurde und so, dann ist es auch gleichzeitig wieder eigentlich unmachbar. So, weil das irgendwie auch so aus einem Produktionsgedanken her dann irgendwie wieder so aufwendig ist, dass man sich so vorstellt, es würde dann auch wieder gleich dahingehend dann abgelehnt. Aber ja, also wie kann man das irgendwie auch visuell interessant machen, außer dass jetzt da halt jemand die ganze Zeit in so einer Flüchtlingsunterkunft auf so einem, in so einer Notunterkunft auf so einem Klappbett sitzt, so.
Ja, also ich glaube, der Verfasserin ging es ja auch darum, in schwierigen Zeiten so eine Geschichte zu erzählen, die eben sowas Aufbauendes auch ansichert. Das wäre natürlich schon schön. Also ich finde immer noch im Rückblick, also ja, was da an einem Ausmaß von einer Katastrophe passiert ist und wie aber gleichzeitig so eine Hilfsbereitschaft entstanden ist. Und ja, auch so auf der anderen Seite so unaufgeregt das alles passiert ist, fand ich auf jeden Fall schon bemerkenswert.
Ja, das berichten ja auch viele und man hat das ja auch danach auch gesehen, also diese Helferkolonnen, die da reingezogen sind, die da wirklich wochenlang auch diese super unangenehme Arbeit von diesem stinkenden Schlamm da irgendwie rauszuschaufeln und den Leuten da irgendwie zu helfen, das war scheinbar wirklich total crazy, wie viel da passiert ist, was da gemacht wurde. Und das wäre natürlich schon auch eigentlich ein filmisch total fruchtbarer Boden, da was draus zu machen.
Wenn man
aber da
halt
muss man
denkt,
schon eine gute Geschichte für finden.
Ja, dahinter steckt ja immer wieder so eine individuelle Geschichte. Also jeder hat halt einen Menschen vielleicht kennengelernt, hinter dem so ein ganzes Leben steckt. Und ja, aber ich glaube, so würde man auch eher denken, wenn man so eine Geschichte erzählt, dass man vielleicht so verschiedene Schicksale anreißen würde. Oder ja, also ich finde so die Frage, was ist, wenn ich so mein ganzes Leben verliere oder alles, was ich aufgebaut habe, ist auf jeden Fall total tragisch, dramatisch und schon sehr interessant. Ja.
Ja. Nun gut, also wir enden damit. Wäre möglich, aber man muss noch drüber nachdenken.
Hilfe, mein Leben ist ein Film.
Kommen wir zu unserem Hauptthema. Und da würde mich natürlich mal interessieren, was sagt denn deinem Diplomarbeit zu dem Thema?
Also ich möchte jetzt nicht meine komplette Diplomarbeit hier wiedergeben, weil ich das ja für unsere andere Folge mehr nutzen möchte. Aber vielleicht können wir mal mit dem Thema reinstarten, dass die Games ewig lang Schwierigkeiten hatten, überhaupt als Kunstform und auch als Kulturform anerkannt zu werden. Also ich glaube 2008, muss ich nochmal nachschauen, wurden sie überhaupt erst als Kulturform benannt. Und Vorbehalte, ob das wirklich Kunst ist, gibt's bis heute. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, weil dadurch verschiedene Kulturtöpfe nicht in Anspruch genommen werden. Und es natürlich auch schwierig ist, dass sich da eine Wissenschaft drumherum bildet. Und ich glaube, das hat eben ganz viel damit zu tun, dass unsere Gesellschaft ja insgesamt von der Boomer-Generation bestimmt ist und war und die natürlich große Berührungsängste mit diesem Medium haben und meiner Meinung nach gar nicht wissen, was da eigentlich alles abgeht.
Eigenartigerweise, weil sie waren ja eigentlich komplett dabei, wie es aufgekommen ist.
Genau.
Also man könnte sich ja auch
aber
überlegen,
sie sagen ja
immer,
sie haben gar nichts
eigentlich
damit zu tun. Ja. Und man muss inzwischen einfach sagen, dass vom Experimentellen und vielleicht auch dadurch, gut, es gibt jetzt seit 80 Jahren,
Spiele, Computerspiele. Ja, nee, seit 80 Jahren, jetzt nicht seit den 60ern,
seit 60
oder?
Jahren wahrscheinlich. Ja. Mhm. Trotzdem befindet sich das Medium jetzt im Vergleich zu theatralen Formen oder Literatur natürlich noch in den Kinderschuhen und hat dadurch eine Experimentierfreude, die eben andere Medien jetzt inzwischen vermissen lassen.
Ja, aber ironischerweise, also das stimmt natürlich, das ist eine super junge Kunstform, aber auch eine, die sowas von krass auf der Überholspur ist. Also die Umsätze, die die Branche umsetzt, sind ja schon seit Jahren um Größenordnungen größer wie die komplette Film- und Fernseh- und Unterhaltungsindustrie ansonsten heraufbeschwören kann. Und gleichzeitig sind die aber super jung und haben eigentlich, befinden sich noch total in den Kinderschuhen in Bezug auf die Etablierung von Normen, aber auch in der Etablierung von der wissenschaftlichen Betrachtung da drauf und Begrifflichkeiten, die man irgendwie versucht zu finden. Ja. Also das ist irgendwie ein total interessanter Zwiespalt. Das ist einerseits sind da Companies am Start, die tausende Mitarbeiter haben und andererseits hat man das Gefühl, das Medium findet sich noch total in seiner Findungsphase oder so.
Ja, das Problem ist halt, dass das Bild vor allem von diesen Big Playern geprägt wird und die sind jetzt auf der anderen Seite wieder nicht sehr experimentell, also FIFA, weiß ich nicht, jedes Jahr und dann eben irgendwelche Casual Games, die man da auf dem Handy hat und solche Sachen. Was da aber nebenbei abgeht, auf dem Independent-Markt, kriegen halt viele nicht mit. Und dann kommt eben hinzu, dass auch schwierige Debatten wie Thema Gewaltdarstellung,
Computersucht,
Amokläufe und Computersucht, ja. Das Bild in der Öffentlichkeit ja über Jahrzehnte geprägt haben.
Ja, und auch weiterhin prägen. Also es vergeht ja kein Amoklauf, ohne nicht danach, vor allem aus konservativen Kreisen, wieder eine Debatte gestartet wird, ob man jetzt wieder das irgendwie verbieten muss oder was auch immer. So, ne?
Ja, trotzdem hat sich natürlich inzwischen schon geändert, dass auch anerkannte Presse und Medien Computerspiele inzwischen rezensiert werden und auch anerkannt werden. Und dass es eben auch Game Studies, Digital Storytelling und so weiter jetzt auch an den Hochschulen gibt.
Da freue ich mich ja schon sehr auf die Folge, die dann kommt, weil da werden wir dann noch tiefer einsteigen können.
Genau, heute wollen,
aber heute wollen wir um die Umsetzung, die filmische Umsetzung uns vor allem mal beschäftigen und haben dafür uns eben diese beiden Beispiele rausgesucht und wir starten mal mit der ersten, mit einem kleinen Ausschnitt hier.
Is it true what they say?
Elves are the original sorcerers of the continent. When humans and monsters arrived, elves taught humans how to turn chaos into magic. And then the humans slaughtered them.
Chaos is the most dangerous thing in this world. But without control, chaos will kill you.
So that's all life is to you.
Ja, vom Trailer zu sprechen, klingt es ja irgendwie eigentlich wie eine relativ generische weitere Aufwärmung von dem Fantasy-Genre. Wir sprechen über die Serie The Witcher, amerikanische Serie von 2019, mittlerweile mit 2 Staffeln, aber die 3. Staffel ist schon abgedreht. Interessanterweise, wenn man über eine Games-Umsetzung spricht, muss man gleich schon ein kleines Fragezeichen ansetzen, denn offiziell ist es eigentlich eher eine Umsetzung von dieser Romanreihe, dieser sogenannten Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski, der allerdings auch wiederum die Grundlage für diese Witcher-Computerspielreihe bildet. Und es ist irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was für Verträge die geschlossen haben, wessen Rechte da wer genau hat, aber das ist da eine total enge Verbindung gibt es offensichtlich. Also der ganze Look und Stil ist schon sehr stark an diese Witcher-Computerspiele, vor allem an den 3. Teil angelehnt. Und es ist wohl auch so, dass die mittlerweile auch gemeinsame Veranstaltungen machen. Also es gibt so eine Witcher-Convention und so, wo dann gleichzeitig die Serie, aber auch diese Spiele da irgendwie gemeinsam promotet werden. Also das hängt irgendwie schon auch so zusammen, obwohl ja, es ist irgendwie in gewisser Weise so ein Dreieck vielleicht der Bezüge, die zueinander gefunden haben. Ja, es ist, die Serie ist unter der Showrunnerin Laurence Mitt-Hissrich entstanden und interessanterweise auch im Wesentlichen in Osteuropa gedreht worden, wohl amerikanische Produktion, weil auch diese Geralt-Saga ja aus dem polnischen Kulturkreis so stammt und es wird vor allem in Ungarn gedreht. Und inhaltlich kann man dazu sagen, in dieser Welt, das ist eine mittelalterliche Welt, wo es halt sehr stark um Monster und Fabelwesen geht, die dort eben leben. Und diese Hexer, um die es da geht, die Witcher, sind eine kleine Gruppe von Mutanten, die nach einer besonderen Behandlung die sie als Kinder unterlaufen wurden, danach eben so eine besondere Sinne bekommen haben, eben so Monster wahrzunehmen. Und die sind so quasi so ausgebildete Monsterjäger. Und die sind auch schneller und stärker als normale Menschen, haben aber auch durch diese Prozedur so verschiedene Einschränkungen bekommen. Also sie können sich zum Beispiel auch nicht mehr fortpflanzen und sind auch wie so emotionskalt oder sowas geworden. Und werden auch aufgrund von dieser Andersartigkeit dann von den normalen Menschen auch so mit Skepsis betrachtet, teilweise ausgestoßen und diskriminiert. Aber wenn dann sozusagen ein Monster dann das Dorf heimsucht, dann muss man die dann doch irgendwie engagieren, damit sie dann dieses Monster irgendwie erledigen können. In der Serie interessanterweise geht es ihr aber sehr stark auch um noch zwei weitere Figuren, nämlich Jennifer von Wenderberg ist eine Zauberin, die zu Beginn der Serie wie so entstellt ist, also so ein bisschen Klöckner von Notre Dame mäßig sieht die halt irgendwie aus, aber die hat halt irgendwie ganz starke magische Talente und wird eben in eine Magierausbildung gebracht und wird dann dort auch im Rahmen ihrer Ausbildung dann zu, also ihren Entstellungen werden ihr genommen, ja, sie wird dann sozusagen eine attraktive Zauberin, denn diese Zauberer, die Zauberinnen sind vor allem Frauen in der Witcher-Welt sind gleichzeitig sowas wie so Zofen, also die werden auch so an so Höfe gesandt und verheiratet, dann teilweise mit Adligen und so, die dann aber gleichzeitig so für diese Zaubererwelt so versuchen, auch so politische Kontrolle dann so auszuüben. Und die dritte Figur ist dann noch Ciri, heißt die. Das ist ein junges Mädchen, die als Erbin von einer Königsfamilie, als einzige Überlebende nach dem schlimmen Angriff auf ihr Königreich auf der Flucht ist und versucht, den Geralt von Rivia, der eben der Hexer ist, zu finden und Schutz bei ihm zu suchen. Und gerade die erste Staffel ist da auch ganz interessant aufgebaut, weil diese drei Geschichten werden zwar parallel so erzählt, aber die haben alle einen ganz unterschiedlichen Zeitverlauf und man stellt dann erst im Laufe der Zeit fest, dass die auch, während die eine irgendwie in 2 Wochen nur abdeckt von der Erzählzeit ist, geht die andere irgendwie über 80 Jahre oder so und die laufen dann aber am Ende irgendwie alle zusammen, ja. Was man am Anfang noch gar nicht so genau schnallt. Die Lauren Schmidt-Hissrich hat gesagt, dass sie da so inspiriert war von dem Dunkirk-Film von Christopher Nolan und sich da so diese Erzählebenen irgendwie sich hat von inspirieren lassen. Und das ist schon irgendwie auch ein bisschen, ich würde mal sagen, so ambitioniert erzählt. Also da muss man schon echt aufpassen, um das irgendwie so mitzubekommen. Ja, und was ganz interessant daran ist, was für mich so einen wesentlichen Anteil an der Wahrnehmung der Serie hat, ist, also ich lese das hier mal vor. Die erste Staffel basiert vor allem auf dem Kurzgeschichtenband Der letzte Wunsch, eine Geschichte aus das Schwert der Vorsehung, sowie Teilen des ersten Bandes der Pentalogie, das Erbe der Elfen. Und dann geht's noch weiter, ne? Die Kurzgeschichte, das kleinere Übel, der Hexer, eine Frage des Preises, blablablub. Also die haben halt scheinbar wirklich für diese Serie sich Stück für Stück aus diesem doch umfangreichen Literaturkanon in dieser Welt bedient und diese einzelnen Folgen dann so quasi sind dann Adaptionen von verschiedenen Kurzgeschichten oder Teilen aus den großen Geschichten. Und das macht gerade die erste Staffel auch total aus. Mhm. Das ist irgendwie, es ist in gewisser Weise so ein bisschen fast altmodisch, so episodisch auch oft erzählt. Also, dass man so, die eine Episode ist abgehandelt und es gibt halt dann das eine Monster, um das sie jetzt halt dann irgendwie jagen müssen und dann geht's danach auch wieder weiter mit was anderem. Es gibt auch horizontale Elemente, aber es ist teilweise eben, wie gesagt, eher auch so episodisch aufgebaut. Und das macht eben doch schon auch sehr stark so das Gefühl dieser Serie irgendwie so aus.
Ja, das fand ich auch total spannend, weil man so nicht erwartet hat, dass ein irgendwas Episodisches mal noch hinterm Ofen hervorlockt. Aber ich fand es wirklich krass, weil man, als man das geguckt hat, das Gefühl hatte, das wären Kurzgeschichten. Und als ich das danach dann gelesen habe, habe ich gedacht, wow, also wie, warum fühlt sich das auch so an? Also es ist irgendwie so ganz besonders, glaube ich, weil das einfach so eine Kombination aus so einer ganz einfachen episodischen Erzählweise mit, aber so einem total epischen Rahmen darum hat. Also ich auch zum Beispiel, dass die drei Stränge am Ende zusammenlaufen. Es ist ja jetzt irgendwie nicht so komplett noch nie da gewesen oder so. Aber ich weiß, dass mich das total gecatcht hat, weil ich irgendwie echt so das Gefühl habe, das würde so in verschiedenen Jahrtausenden spielen oder so, diese Geschichten. Und man die ganze Zeit so einen, ja, so ganz monumentalen Zusammenhang irgendwie da gesucht hatte dazwischen. Also ich glaube, gerade diese Kombination ist einfach total spannend und was man vielleicht jetzt so in einem herkömmlichen filmischen Erzählen, dass man überhaupt nicht weiß, in welcher Zeit befinde ich mich gerade, was man da nie hätte, wird da eben so total genussvoll irgendwie erzählt.
Ja, was ich glaube, diese Werke von dem Sapkowski auch so total auszeichnet, und das ist in der Serie auch stark zu spüren, aber auch in den Spielen. Und als ich das in den Spielen zum ersten Mal so erlebt habe, dachte ich so, oh, das habe ich irgendwie noch nie so gemerkt. In einem anderen Spiel, also diese Kreaturen und diese Welt, die er beschreibt, die sind halt zu einem großen Teil so auf echten, auf, in Anführungsstrichen echten, also Sagengestalten halt so aufgebaut. Ne? Mhm. Also das sind also gerade aus dem osteuropäischen Raum so Kreaturen, die da halt scheinbar so im allgemeinen Kanon in gewisser Weise auch so verankert sind. Das ist halt, das gibt dem Ganzen irgendwie wie so eine innere Historizität, die zwar fiktional und erfunden ist, weil auch diese Sagengestalten irgendwelche Striegen oder Baum, ich habe den Namen vergessen, ist egal. Die hat es natürlich in Wirklichkeit nie gegeben, aber so, man merkt dem irgendwie so an, dass die so wie so einen historischen Ballast irgendwie
Menschen,
so mitbringen.
Menschen haben hunderte Jahre schon daran geglaubt.
Genau, und haben diese Geschichten erzählt, ja, und so. Und die haben auch oft so eine ganz moralische Aufladung zum Teil auch. Also die Kreaturen, die kommen dann zum Beispiel zutage, weil halt irgendjemand in dem Dorf irgendeine Sünde begangen hat oder so, und dann kommen die halt oder sowas. Also man merkt dem so voll seinen mittelalterlichen Background so an, und das tut der ganzen Sache irgendwie so wahnsinnig gut, finde ich.
Aber nur weil das kombiniert ist, dann wieder mit sowas ganz modern, weil die halt trotzdem dann auch in der Sprache dieses Archaische dann wieder mit sowas ganz modern, also keine Ahnung, what the fuck, ich weiß nicht, was die da zwischendurch sagen.
Ja, das ist auch eher so punchlineig teilweise.
Ja, also dadurch schaffen die irgendwie, das ist nicht altmodisch vorkommt, sondern man ist einfach so mega inspiriert von diesen Kontrasten, die so auf jeder Ebene haben.
Ja, voll.
Und dann ja auch vom Genre her. Also dazwischen kommen dann so geile Songs irgendwie, die auch so mittelalterlich angehaucht Pop-Songs sind und einerseits mega lustig, und dann kommt aber wieder voll die bittere Szene und ist ja auch oft sehr unheimlich und dann auch wieder sehr traurig, weil ganz oft ja auch hinter diesen Monstern und so steckt ja auch immer so eine große Tragik oft.
Ja, genau. Also ich spiele auch noch mal was ein dazu, weil das für mich auch, gerade die Musik hattest du ja angesprochen, das ist für mich schon ein ganz besonderer Umgang, den die da pflegen. Also ich mache mal einen kurzen Ausschnitt hier. Das ist jetzt aus der zweiten Staffel. After everything we did, we saw. You turned your back on me. What for do you earn? Watch that crusher burn. At the end of my days when I'm through, no word that I've written. Ist im Grunde genommen, das kommt häufiger vor, es ist ja auch eine der Figuren in der Serie, ist eben dieser Jaskier, der ist so ein Barde, und der begleitet eben die Hauptfigur des Hexers und singt auch so Lieder über ihn. Die Lieder sind aber offensichtlich keine mittelalterlichen Minnegesänge, sondern eher wie so Musical-Nummern oder so, die man jetzt so auch bei Tanz der Vampire oder so vermuten könnte. Also so ganz modern und auch poppig, mainstreamig in gewisser Weise. Aber die Leute lieben das total. Also das Internet ist voll von diesen Songs. Die werden rauf und runter zitiert, die sind teilweise auch zu Memes geworden und so. Und die Serie, finde ich, ist da unfassbar mutig, weil die auch wirklich diese Songs zum Teil 2-3 Minuten in so Sequenzen darstellt. Er wird dann verschnitten mit irgendwelchen anderen Sachen oder, aber wo du so das Gefühl hast, das ist eigentlich so eine, das ist ja fast wie eine ironische Brechung seiner eigenen Welt, dass die jetzt plötzlich da wie so Musical-Nummern da so reinzimmern. Aber das geht irgendwie so gut ineinander. Und gerade bei diesen Stellen hat man so das Gefühl, dass man diese Welt so krass atmet. dass man irgendwie einfach so voll Lust bekommt, auch selbst, finde ich, sowas zu machen. Also danach habe ich immer so gedacht, so, okay, ich will jetzt irgendwie auch sowas mit so Songs und so machen. Und da habe ich mir gedacht, nee, es gibt's ja gerade, ich gucke es nämlich auch gerade.
Ja, ja. Aber ich finde, die Songs sind da auch total super, weil es ist schon echt manchmal total grotesk, was in dieser Serie passiert und man findet es irgendwie geil, aber man versteht nicht, was da gerade passiert ist. Und diese Songs sind super, um ja irgendwie klarzukommen und auch mal darüber währenddessen nachzudenken, was habe ich hier gerade Irres gesehen. Und ja, ich will auch sowas machen, aber ich finde zum Beispiel bei The Witcher keine Ahnung, wie sowas geht, weil das, ich finde auch gerade in der ersten Staffel so mutig, so zu erzählen, also dass man irgendwie kaum mitkommt und versteht, was da passiert und auf der anderen Seite einfach nur das Gefühl hat, man folgt hier jemand, der so total die Vision vor Augen hat und irgendwie die ganze Zeit den Ton trifft. Aber den Ton von was überhaupt? Also sie haben da auch total was neu erfunden, finde ich. Es ist jetzt nicht so Game of Thrones mäßig oder weiß ich nicht.
Ja, es ist auch in gewisser Weise kleiner. Also es beschäftigt sich jetzt gar nicht so sehr mit so riesigen Schlachten und sondern es ist ja oft sehr persönlich. Es geht halt, also Hisrich sagt auch, es ist eigentlich wie eine Familiengeschichte. Es geht eher um das Come Together as a Family, also Ciri, Jennifer und der Witcher eben, der Geralt. Und das spürt man dem auch oft an. Das ist in gewisser Weise von seinem ganzen Scope gar nicht so groß wie bei Game of Thrones, dass da über die verschiedensten Nationen und so erzählt, sondern es sind eigentlich sehr individuelle Geschichten. Aber ja, wie du sagst, man hat so ganz oft das Gefühl von diesem, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Also ich erinnere mich da, es war glaube ich auch in der ersten Folge, in der ersten Staffel, da gibt es dann so eine Folge, wo dann plötzlich irgendwie einer ist so verzaubert und der sieht so aus wie so ein Igel, so einen komischen Fluch abbekommen. Und
das finden aber alle ganz selbstverständlich.
Ja, das ist total normal für alle und so.
Das
und
ist auch so krass.
Die, ja. Die haben dann auch irgendwie wie so eigene Begriffe für so Sachen, ne? Also irgendwie dann, das ist das Kind, das Überraschungskind und das benutzen die so ganz selbstverständlich, das wird dir aber nie erklärt so richtig, was es eigentlich bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele auch irgendwie komisch finden, aber mir hat das so ultra gut gefallen, weil man irgendwie, man hat so das Gefühl, man ist wie so ein bisschen so Zeuge in so einer komischen Welt, aber es gibt niemanden, also du bist wie so dahin gebeamt, aber es gibt niemanden, der dich so an die Hand nimmt und dir erstmal alles erklärt, sondern du bist einfach so da drin. Du bist in dieser komischen Ameisenperspektive von dieser Welt, die du zum Teil auch nicht wirklich verstehst. Und dann gleichzeitig hast du aber diesen Witcher, der über diese Welt super viel weiß, weil der halt auch natürlich diese ganzen Kreaturen kennt. Das ist ja genau seine Spezialität. Das wissen die normalen Bürger da jetzt auch nicht, wie man jetzt diese Striege dann genau besiegt. Der weiß es dann immer, ne? Irgendwie mit Balsamholz und 3 Tropfen Essig, Petroleum, bla 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 und das vermixen mit seinem Schwert. Und dann, das weiß der dann immer alles und man guckt dem halt irgendwie so voll angenehm, angeregt irgendwie so zu, weil man irgendwie wie so einem Experten so zuschaut, aber in einer kompletten absurden und nicht realen Welt oder so. Also diese Verbindung von, und das hat, glaube ich, schon, das kommt auch wieder darauf zurück, auf diesen mythologischen Ursprung dieser Sache. Also das wirkt, vieles von dem wirkt irgendwie nicht so erfunden in gewisser Weise, sondern es wirkt irgendwie wie so sich dahin entwickelt oder sowas. Und das ist, glaube ich, eine Kombination, die da sehr, sehr besonders ist und die jetzt zum Beispiel auch ganz anders ist als bei Herr der Ringe oder so oder wie gesagt, bei Game of Thrones, wo man doch sehr viel stärker immer das Gefühl hat, ja, das ist auch so eine Mastermind von Tolkien, der sich da irgendwie 500 Millionen Jahre in seinem Häuschen eingeschlossen hat und irgendwie Sprachen entwickelt hat und die Mythologien sich selbst ausgedacht hat. Nee, hier, das sind so Mythologien, die so aus so einem kollektiven Gedächtnis so einer ganzen Gesellschaft oder so entstanden sind, in der das so spielt.
Dadurch fühlt sich irgendwie so an, als würde so Fantasy auf Hochkultur oder so treffen. Wenn man das jetzt mit Game of Thrones oder so vergleicht, was sich halt so viel mainstreamiger anfühlt. Und in welchem Zusammenhang steht das jetzt mit dem Computerspiel? Also ist es dann eher so, dass man diesen Titel The Witcher vielleicht benutzt hat, um dann eine viel experimentellere Geschichte zu erzählen? Oder ist es auch in dem Computerspiel eine Art des Erzählens? Oder hat es damit gar nichts zu tun, nur die Figur oder?
Doch, die Verbindungen sind ziemlich groß. Also was es da jetzt nicht gibt in den Computerspielen, ist so diese Musik und auch so diese Ironie, die so ein bisschen in dieser Welt dadurch auch drin ist.
Und sind die Frauenfiguren da auch, oder?
Die sind da auch, aber die sind da natürlich nicht so stark, weil man in dem Computerspiel schon, man spielt halt diesen Witcher. Ne? Mhm. Und das ist die Figur, mit der man durch diese Welt geht. Und der hat auch, also die Frauenfiguren, die Witcher, die Computerspiele sind auch bekannt dafür, dass der halt auch alle Frauen immer flach legt. Also man kann da mit den verschiedensten Frauen irgendwelche Affären und Techtelmechtel anfangen und so. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als eine sehr feministische Erzählung da begreifen. Die gibt's schon so und die haben auch ihre eigenen Geschichten, aber du bist halt in der Perspektive von diesem Witcher, ne? Aber was dort schon total genauso funktioniert wie in der Serie, ist so dieses Gefühl von, dass man in so einem, nicht in so einer ausgedachten, sondern irgendwie in so einer sich entwickelten Welt so rumläuft. Und was die zum Beispiel auch in dem Spiel sehr stark machen, was auch dann wiederum in der Serie vielleicht eine geringere Rolle spielt, ist, dass die halt auch so ganz, die sind auch so bekannt und wurden auch viel gelobt dafür, dass die auch so bereit sind, so heiße Eisen anzufassen. Also im Sinne von, da gibt's dann Geschichten, die beschäftigen sich mit dem Thema Missbrauch von Kindern oder Alkoholmissbrauch oder Abtreibung oder Ausgrenzung oder Rassismus oder Sexismus, oder da gibt's dann quasi Quests, die sich dieser Themen irgendwie so annehmen und du dann in diese Geschichten reingerätst. Und das ist für so ein Computerspiel schon mal sehr ungewöhnlich, aber dann natürlich nochmal doppelt für eins, das in so einer Fantasy-Welt spielt, wo man ja normalerweise jetzt im Computerspielbereich eher erwarten würde, dass das wie so eine Power-Fantasy ist, ne? Im Sinne von, du bist halt der stärkste Kämpfer und musst halt irgendwie die ganze irgendwelche Orks umhauen und so. Nee, das ist eigentlich gar nicht, sondern es ist schon ganz oft geht's auch so darum, dich auch als Spielfigur in so moralische Dilemmata auch zu führen, und du kommst dann in so eine Geschichte rein, wo du dann irgendwelchen Dorfleuten helfen sollst, aber stellt sich dann am Ende raus, das ist dann eigentlich der arme Bauernhelfer gewesen, der sich nicht anders zu helfen wusste, weil er eigentlich in ihre andere Frau verliebt war, und du dann nicht genau weißt, sollst du ihn jetzt dem Dorfmob für die Lynchjustiz geben oder nicht, oder also solche Geschichten passieren da halt im laufenden Band. Mhm. Und das ist da schon ganz schön ambitioniert auch gemacht.
Mhm. Ja, also ich wollte es auf jeden Fall ewig nicht gucken, weil ich einfach gedacht habe, ja, da so Quests und was soll da jetzt tiefgründiges passieren oder so. Wir haben ja heute auch über Tomb Raider und ja, einfach darüber geredet, dass früher es automatisch so war, wenn irgendwie ein Computerspiel verfilmt wird, dann ist es halt schlecht. Und dass sie es da irgendwie geschafft haben, ja, das sind ja Quests, aber irgendwie erfahre ich so viel über die andere Seite und so viel, was dahinter steckt, dass es einen irgendwie total bei der Stange hält.
Ja. Also was ich auch super interessant finde, ist, also man weiß natürlich nie, was da jetzt so genau passiert ist, aber man hat so das Gefühl, und ich würde auch behaupten, man spürt das der Serie auch an, das steht alles unter einem ziemlich guten Stern. Also diese Lauren Schmidt-Hissrich, wenn man deren Biografie verfolgt, die ist gar nicht so viel älter als wir, die ist irgendwie Mitte 40.
Nicht schon.
Und die hat so eine klassische Karriere, hat in den verschiedensten Serien so als Staffwriter erstmal mitgearbeitet und dann wichtigere Funktionen übernommen, hat dann so 6, 7 Serien mitgeschrieben, und das ist jetzt so das erste Mal, dass sie selbst Showrunnerin geworden ist. Und diese Show halt selbst betreut hat, und sie bezeichnet sich selber halt auch als einen totalen Fan von diesen Sapkowski-Büchern und hat scheinbar auch die alle gelesen und verschlungen, kennt sich da auch selber super aus. Und man hat irgendwie so das Gefühl, dass da insgesamt die alle sehr gut miteinander ausgekommen sind, weil es ist zum Beispiel auch so, dass der Sapkowski selber diese Serie auch total lobt. Mhm. Also der sagt zum Beispiel, hat irgendwo mal gesagt, so dass Henry Cavill den spielt, das sei für ihn so wie Viggo Mortensen, der den Aragorn spielt bei Herr der Ringe oder so. Und er sagt irgendwie so, der spielt ihn, und es soll auch für immer so bleiben, dass er das Gesicht dieser Figur ist und so. Also der ist der ganzen Sache irgendwie so voll warm gegenüber.
Wir sind ja auch voll die Henry Cavill-Fans.
Ja.
Ich war alle Frauen, glaub ich, Fans.
Und ich, weil der auch Warhammer spielt. Genau. Ja, genau. Also das, es wirkt irgendwie so, als würden die, wie gesagt, aber vielleicht ist es auch Quatsch so, aber,
ja, ja, aber man hat so das Gefühl,
die mögen sich irgendwie alle und die sind in so einem ganz kreativen Austausch miteinander, der von dieser Schmidt-Hisserich scheinbar auch total gut angeleitet wird. Also die wird von allen auch so total gepraised, so in ihren Aussagen, wie sie das Ganze so aufgestellt hat und geleitet hat.
Ja. Also ich finde, diese Folge erzählt ja jetzt auch so ein bisschen, also die Podcast-Folge, dass es ja doch zu einer Versöhnung auch zwischen Film und Game kommen kann, weil da eben auch lange eine Konkurrenzsituation bestand, weil ja, die älteren Medien meistens auf die neuen so herabschauen und auf der anderen Seite waren dann plötzlich die Games voll auf der Überholspur und haben sich dann halt an irgendeinem Punkt gedacht, gut, was wollen wir noch von euch so?
Und man muss auch dazu sagen, über 20 Jahre, ne? Ich habe mal aufgeschrieben, also die ganzen Uwe Boll-Filme, der war ja eine Zeit lang, war das ja sein Geschäftsmodell, Computerspiellizenzen relativ günstig zu kaufen und ziemlich schlechte Filme daraus zu machen. Aber dann gab es auch diese Resident Evil-Filme, Tomb Raider-Filme, Assassin's Creed, Warcraft, Silent Hill, Uncharted, Prince of Persia, Max Payne. Das sind auf jeden Fall mal so die Filme der letzten 15 Jahre. Und da gibt es auch noch mehr, aber das waren jetzt mal die, die mir mal so spontan eingefallen sind. Die sind eigentlich fast alle mittelmäßig bis schlecht. So, da ist eigentlich kein Film dabei, bei dem man danach sagt, so, das war voll der gute Film. Und das ist auch ein Trauma, das in der Computerspielwelt so voll da ist, dass die über Jahre immer von der Filmwelt so belächelt wurden, für relativ wenig Geld ihre Lizenzen abgegeben haben, dann überhaupt nicht mitreden durften bei der Umsetzung von den Filmen, weil die Filmleute dann immer gesagt haben, ja, ja, wir wissen schon, wie wir das machen. Und dann kamen ziemlich schlechte Filme bei raus, die am Ende dieser Computerspielwelt fast nichts gebracht haben. Die haben eher deren Marken noch beschädigt sozusagen und dafür haben sie dann irgendwie $20,000 bekommen oder so als Lizenzausgabe. Und das hat auch dazu geführt, dass eben die Computerspielwelt überhaupt kein Interesse mehr daran hatte, dass ihre Sachen wirklich flächendeckend auch verfilmt werden. Und vielleicht ändert sich das, zumindest wenn man auf die Liste guckt, was jetzt alles kommt, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, The Division, Bioshock, Beyond Good and Evil, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Pokémon, Dragon Age, Cyberpunk, Tomb Raider, neu, Splinter Cell, Far Cry, Tekken und Halo haben sie jetzt auch gemacht. Also das sind eigentlich alle großen Computerspielreihen.
Und sind, Last of Us.
Last of Us natürlich auch, genau. Ja. Sind jetzt dabei umgesetzt zu werden als Serien, als Filme über diese Streaming-Dienste und das ist auf jeden Fall gerade eine totale Revival-Welle, die da irgendwie abgeht und wir können gespannt sein, was daraus wird. So.
Ja,
wollen wir vielleicht zum zweiten?
Aber vielleicht noch einen Ausblick, wird es dann eine neue Staffel geben? Schon, ne?
Ja, die haben die schon abgedreht. Die ist schon fertig gedreht.
Okay.
Ja, die hatten im September Drehschluss. im September? Im August, glaube ich. September ist ja jetzt genau.
Ja, also ich fand, in der zweiten Staffel war dieser Zauber ja irgendwie nicht mehr so groß, weil es immer, glaube ich, dann so ist. Erst ist es ja wie so ein Geheimtipp und was ganz Neues und in der zweiten Staffel wird es ein bisschen abgeschliffen, aber es war trotzdem schon richtig gut.
Ja, es war ein bisschen konventioneller, aber es war trotzdem auch noch total cool. Also diese ganzen Sachen, die bei ihm in dieser Witcher-Burg stattgefunden haben und so, das fand ich schon auch echt interessant. Ja. Und
werden wir auf jeden Fall weiter gucken.
Ja, das kann man echt empfehlen, sich anzuschauen.
Also
und
wirklich.
Wenn ihr verwirrt seid beim Gucken, ne, nicht verwirren lassen, das gehört, glaube ich, zum Konzept. Also das ist, wenn man das irgendwie nicht so richtig schnallt, was da so passiert, that's it, ja.
Am Ende wird alles einen Sinn ergeben. Vielleicht. So, dann kommen wir zur zweiten Serie, nämlich Arcane.
Und ich spiele jetzt nochmal hier was ein. Achtung, Feuerfrei.
When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away. I'd say, no monster's gonna get you when I'm here. Then a real monster showed up. I have to find her.
The world's growing smaller every day. Up there on the surface, the topsiders are leaving the Undercity further behind.
I believe I've discovered something incredible. A way to harness magic through science.
You don't understand what's at stake.
Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it.
Ja, das war jetzt der Trailer von Arcane, die übrigens auch letzte Woche einen Emmy gewonnen haben.
Glückwunsch!
Und da ist das Interessante, die Produktionsfirma ist Riot Game, also auch, wie heißt es da, auch Produktionsfirma des Spiels?
Entwickler nennt man
Entwickler,
das,
ja. Und basiert sozusagen auf dem League of Legends Spieluniversum. Und das ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game. Das ist jetzt nicht
aus.
So super mein Genre, aber soweit ich das verstanden habe.
Wie du das runterstammelst, kann man
also
direkt...
Also meine Arbeit hat sich, wie gesagt, eher mit narrativen Spielen befasst. Wo irgendwie 5 Spieler gegeneinander in so einer Arena spielen und man kommt jetzt auf den ersten Blick nicht darauf, dass daraus sich jetzt voll die narrative Serie mit mehreren Staffeln entwickeln sollte. Die stellt jetzt aber so ein Prequel davon dar. Also man erfährt quasi von diesen Helden, die man da spielen kann, so eine Art Vorgeschichte oder wie sie zu diesen Personen wurden. Und die ganze Serie spielt in der Stadt Piltover, die sich zum einen in eine Ober- und eine Unterstadt aufteilt und ja, da ist eben eine sehr angespannte politische Situation. Es gab schon mehrere Aufstände und so weiter. Es herrscht soziale Ungerechtigkeit. Also oben leben sie natürlich im Wohlstand und ist auch so ein sehr großer Wissenschaftsstandort. Und unten ist eben Kriminalität und Armut und so weiter.
Drogen auch. Ja, viel.
Genau. Und zum anderen erzählt es die Familiengeschichte zwischen 2 Schwestern, die quasi in diesem ersten Aufstand der Unterstadt ihre Eltern verloren haben und danach als Waisen ja bei dem Ziehvater Vander aufgewachsen sind und ja jetzt so eine Art kleine Betrügergang sind, also die eben auch so Raubzüge dann in der Oberstadt machen und ja dabei auf Hextech stoßen. Das ist eine neue Erfindung ja, von Magie, die dort
erfunden wurde?
mit der dort experimentiert wird. Und ja, die eine Schwester, Powder, nimmt die auch mit. Und ja, als eben aufkommt, dass die es geklaut haben, übernimmt ihr Ziehvater eben die Verantwortung dafür und gerät in Bedrängnis und so weiter. Und als sie ihn befreien wollen, passiert eben dieses große Missgeschick, dass Powder mit diesem Hextech eine riesige Explosion anrichtet und dadurch die anderen Kinder aus der Gang und ja, dieser Ziehvater eben sterben. Ja, und aufgrund dieses Konflikts, den sie dann mit ihrer Schwester hat, gerät sie in die Fänge von Silco, so einem Obergangster, der sie im weiteren Verlauf ja wie eine Art Tochter aufzieht, während ihre Schwester eben im Gefängnis landet. Und diese Schwester, Y, wird dann später befreit von einem dieser Enforcer, also dieser Aufseher aus der Oberstadt, um eben diesem Silco das Handwerk zu legen und dabei trifft sie eben wieder auf ihre Schwester, die sich inzwischen unter dessen Einfluss sehr verändert hat. Also sie ist eigentlich so eine manische Figur geworden, die ja nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und ja, die beiden ringen jetzt quasi um diese Figur der Schwester, ob sie eben die alte Powder ist oder Jinx, ihre verrückte, irre Bösewicht-Antagonistenfigur.
Ja, dazu sagen kann man auf jeden Fall, es ist eine Animationsserie. Also Und auch, also ich fand es auch wahnsinnig gut und interessant animiert, weil das, also es hat irgendwie so ein bisschen so einen Comic-Look, aber es ist, also was sie mit den Gesichtsanimationen hinbekommen haben, ist trotzdem irgendwie so aussagekräftig, so krass irgendwie, obwohl die Figuren jetzt nicht so überrealistisch aussehen, sondern eher so ein bisschen abstrakt. Aber wenn man sich mit den Spielen auskennt, was ich auch nicht tue, so richtig, ich weiß nur, dass es das gibt, sieht man, dass das quasi ein Stil ist, den die auch schon in diesen Spielen angeschlagen haben, weil in den Spielen die auch schon so Zwischensequenzen und so Werbetrailer und sowas gemacht haben, die auch schon in dieser Ästhetik sind. Und die haben das quasi diese Geschichte, diese Story-World ihrer Spielewelt mit diesem Stil ihrer Werbetrailer so zusammen kombiniert und daraus dann eben diese Full-Fiction-Serie gemacht. Mhm. Und die ist wirklich komplett durch die Decke gegangen. Also eine Zeit lang hat man wirklich auf Twitter und so, haben alle davon geredet, weil das auch so ein totaler Überraschungshit war. Also niemand wusste irgendwas von dieser Serie, hatte ich so den Eindruck, weil das jetzt auch, also unter Gamern, klar, gibt es da schon eine ziemlich große Community, die dieses Spiel auch kennen,
ja,
und mögen.
Aber das war ja auch gezielt die Idee, ein Publikum anzusprechen, was eben über diese Gamer hinausgeht.
Ja.
Und das ist auch so, also wie gesagt, wie man merkt, haben wir da gar keine Ahnung von diesem Spiel. Braucht man auch überhaupt nicht. Und das ist ja auch eine spannende Idee, dass man wegkommt von diesem, okay, wir erzählen jetzt Tomb Raider, das erste Abenteuer einfach nach, obwohl es nicht so spannend ist, sondern dass man einfach hingeht, okay, wir haben hier irgendwie eine spannende Figur, Jinx, die scheint komplett irre zu sein, aber jetzt erzählen wir mal auf eine total nachvollziehbare Weise, wie sie so geworden ist und schauen, was ist eigentlich der Kern dieser Figur? Was könnte ihre wirklich sehr ergreifende Hintergrundgeschichte sein?
Ja, und trotzdem mit dem Bonus, dass man für die Leute, die die Spiele kennen, scheinbar ganz viel da trotzdem auch so zu entdecken hat. Also diese ganzen Charaktere, die in der Serie vorkommen, sind zum Beispiel auch Figuren, die man in diesem Spiel wählen und spielen kann, also immer schon konnte. Und die haben die irgendwie da zusammen zu so einem Potpourri in diese Geschichte reingesteckt, die wohl für die Leute, die die dann kennen aus den Spielen, auch nochmal einen extra Reiz irgendwie so hat.
Mhm.
Und ich finde, das ist wirklich in einer Art und Weise auch total positiv hervorzuheben, weil es eben überhaupt nicht so dieses Fanservice-artige Gefühl hervorruft, wie man zum Beispiel jetzt bei diesen neuen Star Wars Filmen oder so hat, wo man immer die ganze Zeit so das Gefühl hat, so die Figuren tauchen halt nur auf, damit die Fans bei der Premierenfeier so jubeln und ihre und ihre Han Solo T-Shirts irgendwie wieder anziehen können. Nee, das wirkt hier einfach total eingebettet in diese Geschichte, sodass du, wenn du von dem Spiel jetzt keine Ahnung hast, das eigentlich gar nicht bemerkst, dass das wie so Cameo-Auftritte von diesen Spielfiguren irgendwie sind, sondern du nimmst das einfach ganz normal als ganz normale Erzählung irgendwie so wahr.
Hm. Also sie haben sich halt sehr fokussiert. Sie haben so gesagt, der Kern, emotionale Kern unserer Geschichte sind diese beiden Schwestern. Und wir konzentrieren uns auch auf diese eine Stadt, weil anscheinend ist dieses Universum ja auch groß.
Ja, ich lese mal hier zwei Kommentare unter dem YouTube-Trailer vor, die ich da ganz exemplarisch für finde. Der eine schreibt, "The show blew me away and I knew nothing about the game. It's absolutely beautiful on every level." Und jemand anderes schreibt dann darunter, "I've been playing the game since 2012, also 10 Jahre. Never cared about the character's lore. I think most League of Legends players don't. After watching the show, I finally do care about the lore. Funny how that works." Also, das ist ja auch super interessant, dass die scheinbar auch mit dieser Serie wirklich so einen richtig krassen Mitnahmeeffekt für ihre eigene Spielwelt wieder kreiert haben. Also genau das Gegenteil von dem, wo wir eben drüber sprachen, dass halt die Spielefirmen eigentlich ein bisschen sauer waren, dass ihre Lizenzen so komisch verheizt wurden. Also erstens ist dieses Universum so komplett geöffnet worden für Leute, die damit gar nichts zu tun hatten. Und selbst für die Leute, die drin sind in dem Universum, gibt es auch noch voll den krassen Mehrwert, weil ich glaube, das geht nämlich, also so schreibt er ja auch vielen so, weil dieses Spiel ja grundsätzlich überhaupt nicht auf eine Geschichte ausgelegt ist. Also diese dieses Genre, wie heißt es nochmal, du hast eben so schön vorgelesen?
Multiplayer, Online, irgendwas Arena.
Genau, ja. Das sind ja Spiele.
MOBA,
also,
kannst du
MOBA,
einfach
MOBA, sagen. MOBA, genau. Das sind ja so Spiele, da gehört ja auch zum Beispiel Dota 2 dazu.
Genau.
Und so.
Vielleicht kommt da auch noch so eine coole Serie dann raus. Die haben, wir uns noch die Rechte sichern?
Die haben schon eine Serie gemacht, davon hat man irgendwie nichts gehört, was daraus gemacht ist. Also das sind ja Spiele, die sind wirklich super kompetitiv und es geht eigentlich total um die Mechaniken. Also das ist irgendwie eine Arena, wo immer 5 gegen 5 spielen und das ist irgendwie, das hat irgendwie so einen ähnlichen Story-Anreiz wie Counter-Strike oder so, wo man so denkt, ja gut, Terroristen gegen Polizisten, Ende der Story. Und so ist da auch so ein bisschen. Und dass ausgerechnet aus dieser Spielwelt jetzt so eine Serie raus kreiert wurde, ist schon extrem überraschend.
Und ich habe halt mal wieder gelesen, dass irgendwer geheult hat deshalb und dann gucke ich mir sowas immer an. Was? Jemand hat geheult?
Wollt ich bin Kausen? Dabei.
Okay, cool. Ja.
Yes. Aber also was mich nochmal interessieren würde, ist auch, wie du das einschätzt. Also das haben ja die Leute gemacht, die eigentlich die Spiele machen. Also das sind ja nicht mal wirklich Filmemacher.
Ja.
Die haben zwar, glaube ich, auch, also die haben ja auch in ihrer Company, das ist ja auch eine große Firma, Riot Games, die haben auch Leute da, die sich mit Filmen auskennen. Also die haben ja auch vorher schon irgendwie so Cutscenes gemacht und Werbeclips und sowas und diese Figuren, die man da auswählen kann in dem Spiel. Also das Spielprinzip funktioniert ja so, dass man quasi unter, ich weiß nicht, 120 oder wie viele Figuren es gibt, kann man sich eine aussuchen und mit der spielt man dann halt. Und jede von diesen Figuren hatte halt irgendwie auch schon irgendwie so Clips und Trailer und so, die waren halt gemacht. Aber also das heißt, da gibt's auch in der Company Leute, die sich mit sowas in gewisser Weise auskennen. Aber das ist jetzt trotzdem nochmal auf einem ganz anderen Level, auch von einer Organisationsstruktur, als man das jetzt in der klassischen Filmherstellung irgendwie so kennt. Also die müssen wie komplett eigene Strukturen dort haben. Das finde ich super überraschend, dass es da irgendwie so rauskommt.
Die haben halt keine Angst. Also, wenn ich mir jetzt so überlege, die kombinieren da irgendwie Magie mit Wissenschaft und irgendwelche Typen in Verkleidung auf irgendwelchen fliegenden Skateboards und dann wieder so einen politischen Rat, der über die Unabhängigkeit von einem Stadtteil politisch diskutiert. Also da würde ja jeder normale Mensch beim Film fragen, also was ist denn jetzt der Kern deiner Geschichte? Was willst du denn jetzt hier erzählen? Und ich glaube, die sind einfach aus dieser Computerspielwelt gewohnt, dass man die verschiedensten Themen und Stilistiken da eben miteinander verbinden kann. Und wenn ich halt als emotionalen Kern diese Schwestergeschichte benutze. Also anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären.
Ja, vielleicht ist es auch so eine angenehme Freiheit, dass die das eigentlich wahrscheinlich nur hobbymäßig machen, das hier, weil die haben ja eine super laufende Spielefirma, die auch ein Spiel hat, das von Millionen Leuten weltweit gespielt wird und da jeden Tag irgendwie Umsätze abwirft, dass die irgendwie sich auch so denken können, so ja, wir machen das halt jetzt und wenn es nicht klappt, ist auch egal, irgendwie so. Wir haben ja, das ist irgendwie nicht unser Hauptjob, sondern wir machen das irgendwie jetzt nur mal so nebenbei.
Also ich glaube, das war schon eine sehr strategische Entscheidung, das zu machen, weil die haben auch davor scheinbar schon ein paar Anläufe genommen bei Riot Game, dieses Spiel irgendwie auch an außerhalb dieses Computerspielpublikum ranzubringen und haben sich dann da auch irgendwelche Marketingleute scheinbar von Netflix und so an Bord geholt. Und die Showrunner sind auch die Leute, die für das Game selber die Figuren entwickelt haben. Und die hatten scheinbar auch schon viele Backstories so im Kopf und haben eigentlich so voll dafür gebrannt, die jetzt zu erzählen. Aber irgendwie denke ich schon, das ist ja auch was, was jetzt The Witcher und Arcane gemeinsam haben. Dass man wirklich da so Epochen oder Stilmittel kombiniert, auf die echt niemand auf die Idee käme, die irgendwie zusammenzuwerfen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, diese beiden gelungenen Beispiele, die, das unterscheidet die auch so voll von diesen Filmen, die wir eben genannt haben, ne? Diese Resident Evil, Tomb Raider, Sachen der letzten 15 Jahre, dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass diese Macher hier, egal ob bei The Witcher oder hier bei Arcane, ihr eigenes Sujet halt mega ernst nehmen und irgendwie dafür total brennen und das halt wirklich so auf die beste Art und Weise umsetzen wollen, während diese anderen Filme irgendwie alle immer so ein bisschen das Gefühl vermitteln, ja, man benutzt halt jetzt diesen Markennamen, um da halt irgendwie ein gewisses Publikum mit anzusprechen, aber eigentlich das interessiert es eigentlich nicht so richtig und man ist auch irgendwie so in gewisser Weise so ein bisschen kalkuliert oder so, ne? Ja, okay, wenn ich jetzt Tomb Raider, ja klar, das wird schon irgendwie, und dann hört man irgendwie im Hintergrund das Geraune von irgendwelchen Leuten mit spitzen Bleistiften, die jetzt ausrechnen, wie oft die Tomb Raider-Spiele verkauft wurden und wie groß dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass der 16-Jährige dafür ins Kino dackelt und dass man dann mit denen und jenen Publikumszahlen rechnen kann. Aber es gibt nie, irgendwie scheinbar niemand in dem Projekt, der wirklich total krass für Tomb Raider halt brennt. So, sondern es ist halt, ja, was ist denn das? Ja, die springt halt da so rum und man findet die halt hot währenddessen. Oder das ist halt das Konzept von diesem Film. Und das ist halt jetzt hier bei diesen neuen Sachen meines Gefühls mal total anders. Die nehmen das halt mega ernst und versuchen halt wirklich ein richtig krass eigenständiges Ding draus zu machen, das halt auf dieser Computerspielsache halt basiert.
Ja, man muss was Eigenes draus machen. Nicht einfach irgendwas nacherzählen, sondern ja, die benutzen das mehr so als Ressource, wo sie sich halt bedienen und Elemente aus diesem Universum oder dass es jetzt irgendwie so Steampunk-mäßig ist und so weiter, aber erzählen daraus ihre eigene Geschichte. Also ist ja jetzt irgendwie auch kein Zufall, dass beide jetzt nicht so wirklich auf diesen Spielen basieren, sondern auf irgendwelchem Hintergrundmaterial, was scheinbar dahinter liegt.
Ja, es ist auch so, denke ich, dass vielleicht auch, aber das wird jetzt mal interessant, weil viele von diesen neuen Projekten sind ja auch wieder Filme. Das sind nicht alle Serien, die ich eben vorgelesen habe, die da angekündigt wurden. Mich würde interessieren, ob das auch für die filmische Form gilt, weil es könnte auch sein, dass es auch mit der Form der Serie zu tun hat. Weil natürlich diese Computerspielwelten eine ganz andere Dramaturgie bedienen als die eines klassischen, normalen, abendfüllenden Spielfilms, wo man ja eigentlich immer das Problem hat, so, okay, welche dieser Episoden aus diesen Filmen will man denn jetzt da eigentlich dann ins Zentrum stellen? Und wie kann ich jetzt aus, was weiß ich, bei Tomb Raider, das ist jetzt vielleicht, kann man da sagen, das hat gewisse Story-Elemente, die interessant sind, aber das ist jetzt nie für diese eine Geschichte von dem, wo sie da einmal diesen einen Schatz gefunden hat. Das ist ja überhaupt nicht das, was das irgendwie so auszeichnet, sondern wenn überhaupt man das für irgendwas auszeichnet, dann eher für, was weiß ich, die Vielfalt an Schätzen, die sie irgendwie immer so sammelt und dass einfach die Form der Serie dem möglicherweise viel eher gerecht wird, weil man die Spiele ja oft gar nicht auf einer einzelnen Story basieren, sondern auf einer Story-World eben, also einer Welt, die dahinter ist, irgendwie die in auf jeden Fall bei The Witcher und Arcane total das Unique Selling Point sind und dass sich vielleicht naturgemäß in der Serie besser ausfalzen und erzählen lässt. Bin ich mal gespannt, ob sie das hinbekommen mit jetzt diesen neuen Sachen, die sie ankündigen und als Filme machen wollen, weil das würde dem Argument ja dann wieder widersprechen.
Ich bin sowieso gespannt, wie jetzt durch diesen Hype es dann ist, ob es dann halt auch doch wieder so ist, ah ja, jetzt verfilmen wir einfach jedes Computerspiel und
wirkt ein bisschen so, wenn ich
weiß die man ja auch wieder nicht, was genau dabei dann am Ende
ja ist. Und wir nehmen wieder irgendjemanden, egal ob der jetzt was mit The Division zu tun hat oder nicht, oder das, sondern das macht halt jetzt einfach mal Regie, genau. Und,
ja, weil bei Arcane haben die auch, glaube ich, 6 Jahre oder so daran gearbeitet. Merkt man dann ja irgendwie auch immer.
Ja, ich finde, was halt auch zu erwähnen ist, aber das schlägt auch den Bogen zu der Games-Folge, die dann irgendwann vielleicht mal in der Zukunft folgt. Ich finde halt auch, Computerspiele sind heute halt auch anders als vielleicht in den letzten 15 Jahren. Also ein Spiel wie Tomb Raider oder so, das könnte man wahrscheinlich heute eh nicht mehr so richtig machen, weil das eigentlich auch total sexistisch ist. Und weil man hat zwar immer gesagt, so ja, das ist ja eine starke Frau und so, ja, aber im Wesentlichen ging es schon darum, da haben diese Spiele darauf basiert, dass man denen irgendwie von hinten auf den Arsch geschaut hat, dieser starken Frau, wie sie da halt irgendwelche Klippen runtergesprungen ist und auf Wölfe geschossen hat und dabei irgendwie sexy aussah. Und das ist jetzt nicht gerade die Definition von einem modernen Frauenbild, das ich da so von mir habe.
Ja, die Narration hat sich ja auch da total weiterentwickelt, weil früher war es ja wirklich, dass diese Cutscenes waren halt die Erzählung Und das war eigentlich auch immer der Moment, wo der Spieler dann Pause hatte und, keine Ahnung, sich Chips geholt hat, während da vorne so die Geschichte weitererzählt wurde. Aber Narration ist halt mehr als so ein Film, der vor mir abgespielt wurde. Das sehen wir jetzt hier, wenn Arcane zum Beispiel einfach die Figuren als Ausgangssituation nimmt und darum halt dann die neue Geschichte webt.
Da merkt man, Nadine, dass du nie Tomb Raider oder andere Spiele gespielt hast. Man hätte sich niemals Chips geholt, weil mit diesen fettigen Fingern rutscht man die ganze Zeit vom Gamepad ab. Da kann man es ja niemals schaffen, das schwierige Level.
Ich habe doch Titanic, Frogger und sonstiges durchgespielt.
Mit deinen Chipsfingern oder was?
Ja, also jetzt bleibt vielleicht noch eine wichtige Frage. Hat denn jemand Porte schon optioniert?
Ich hoffe nicht.
Oder hätten wir da noch eine Chance?
Ich hoffe nicht, weil bitte macht da keinen Film draus. Das ist einfach als Spiel einfach, soll einfach so stehen bleiben, wie es ist. Ich habe einfach Angst, dass ihr irgendwas daran kaputt macht. Ja, es ist interessanterweise, ich war ja immer an den Firewatch-Rechten so interessiert. Mhm. Und dann habe ich ja irgendwann mal einen Blog-Eintrag oder in ihrem Podcast gehört, dass die sich jetzt mit einer anderen Filmfirma getroffen haben. Und die wären total nett gewesen, wären total schön gewesen. Also, aber scheinbar bis heute immer noch kein Film draus geworden. So guys, if you are still interested in making a Firewatch movie, just contact us, we are ready. Ja. Und Anfang nächsten Jahres haben wir auch wieder voll viel Zeit.
Ach, vielleicht könnte man eins noch sagen, dass wir jetzt immer zu zweit It Takes Two spielen.
It Takes Two.
Das vielleicht noch ein Geheimtipp für alle, die in Beziehungsproblemen stecken.
Aber wir haben eigentlich keine Beziehungsprobleme.
Nee, wir spielen es einfach nur so. Also wir streiten uns natürlich eigentlich auch nur, aber ich hatte das Gefühl, wenn man sich vorher schon streitet, dann könnte einen das zusammenbringen.
Aber alles weiter berichten wir in der Games-Folge. Insofern.
Ja, hit endlich the button.
Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen und bis bald.